Liebe Freunde, es ist schön, mal wieder nach längerer Zeit hier in Mainz zu sein. Wir haben zwar den Domgiegel noch nicht gesehen, in der Reihe haben auch noch nicht reingespuckt, aber es kann ja noch kommen. Wir haben versucht, die ersten beiden Tage, die wir hier waren, erstmal so ein bisschen unsere Sommergrippe auszukurieren. Aber das Thema, das ich mitgebracht habe, Gehorsam. Das Wort Gehorsam traut man sich ja heutzutage wirklich kaum in den Mund zu nehmen. Aber ich denke, unsere Lebensfreude steht auch im Zusammenhang mit Erfahrungen, die wir mit dem Gehorsam gemacht haben. Es ist ja nicht einfach so, dass einer sagt, ich musste gehorchen und ein anderer, ich musste nicht gehorchen. Jeder musste es und muss es noch heute. Aber es kommt sehr darauf an, wie wir Gehorsam kennengelernt haben und was wir damit erlebt haben. Ich weiß nicht, ob dieses Wort bei irgendjemand so hellen Jubel auslöst oder doch eher Widerstand, Skepsis. Eines scheint kennzeichnend. Wir verbinden Gehorchen unwillkürlich mit Müssen. Gehorsam wird als Zwang empfunden. Und das findet auch Eingang in unser Gottesverhältnis. Wir sprechen von Glaubensgehorsam und das erfinden viele doch als ein schweres Joch. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 5, die Verse 9 bis 15 nach der guten Nachricht. Jesus sagt, ich liebe euch so, wie der Vater mich liebt. Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meinem Vater gehorcht habe und mich nicht von seiner Liebe löse. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als der, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Ich werde euch nicht mehr Diener nennen, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus verbindet diesen leidigen Gehorsam mit Freundschaft. Aber Freundschaft kann doch nicht heißen, du bist mein Freund, wenn du tust, was ich dir sage. Wer hat schon solche Freundschaftsverhältnisse? Vielleicht reagieren Kinder so, die noch in einer naiven Auseinandersetzung mit den Machtverhältnissen leben. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, dann bist du auch nicht mehr mein Freund. Als Erwachsene können wir doch so nicht reden. Das wäre nicht Freundschaft, das wäre Abhängigkeit. Das wäre Zumutung. Wir denken, Gehorsam und Freundschaft schließen einander aus. Lasst uns das ein bisschen näher betrachten. Gehorsam ist ja unerlässlich, von der Wiege bis zur Bahre. Er ist nicht beschränkt auf Kinder, Motto, Kinder müssen gehorchen. Wenn Kinder den Eindruck haben, sie müssen gehorchen, Erwachsene können tun, was sie wollen, dann vermitteln wir ein völlig falsches Bild vom Leben. Vielleicht vermitteln wir das Bild eines Erwachsenen, der widerwillig gehorcht. Dem Chef, dem Staat, was weiß ich. Und das Kind denkt, du musst gehorchen, auch wenn du nicht willst. Ich muss auch gehorchen, ich will auch nicht. Aber dann werden unsere Kinder als nächste Generation versuchen, die Autoritäten, die sie knechten, zu stürzen, um frei zu sein. Was wir noch hinnehmen, resigniert vielleicht. Wir müssen halt. Das legen sie uns als Schwäche aus. Vielleicht stimmt sie auch. Sie legen es als Bequemlichkeit aus. Vielleicht stimmt ja auch das. Unsere Kinder werden jedenfalls so, glauben sie, nicht so schwach sein und nicht so bequem, um Freiheit zu erlangen. Ich denke, hier gilt es etwas zu lernen. Es gibt zu diesem unerlässlichen Gehorsam ein unterschiedliches Verhältnis. Ich sage es mal so. Es gibt ein reifes Verhältnis zum Gehorsam und es gibt ein unreifes Verhältnis zum Gehorsam. Natürlich gibt es da Stufen und Übergänge und jeder, der erlebt hat, was reifer Gehorsam ist, fällt auch mal wieder zurück in ein unreifes Verhältnis. Beispiele für unreifen Gehorsam gibt es viele. Es gab ja Zeiten in unserer Geschichte, da wurde unreifer Gehorsam auf brutalste Weise missbraucht. Ich denke, wir kennen das Bild des KZ-Aufsehers, der nur Befehle ausführt und zur Rede gestellt, sagte, ja, ich habe doch nur gehorcht. Oder wir spüren in uns so ein Aufbegehren. Wenn ich gehorche, dann nimmt man mir etwas. Man raubt mir die Lebensfreude, die Freiheit. Da wird Gehorsam empfunden, als man verfügt über mich. Man entwürdigt mich. Man erniedrigt mich. Ich muss gehorchen, zähneknirschend. Wenn ich könnte, würde ich dieses Gefängnis natürlich sprengen. Ich kann aber nicht. Ich bin finanziell abhängig, vielleicht noch schlimmer, ich bin innerlich, seelisch abhängig. Ich möchte nicht, aber immer, wenn der oder die was sagt, dann muss ich es tun. Auch Anpassung ist ein unreifes Verhältnis zum Gehorsam. Dieses achselschüttelnde Hinnehmen von Unveränderlichem. Man kann halt nichts machen, nicht? Natürlich kann man meist irgendwo so ein bisschen ausbrechen. Und da schlägt man dann über die Stränge. Das kann man auch in der Gottesbeziehung von Menschen beobachten. Sie suchen Lücken, wo der göttliche Gesetzgeber nichts gesagt hat, da brechen sie dann aus. Bedauernswert sind nur solche Leute, die für sich so ein lückenloses Gebot entdecken. Wenn solche angepassten Menschen mit einem unreifen Glaubensgehorsam in eine Emanzipationswelle geraten, wenn ihnen der Zwang bewusst wird, da werden sie ganz schnell unzufrieden. Und daraus wächst häufig dieses Gefühl, ich habe das Leben versäumt. Angst kommt hoch. Der Glaubensgehorsam bringt mich um die Freuden des Lebens. Nicht selten brechen dann solche Leute aus und verschleudern den Rest ihrer Lebensfreude. Sie gehorchen zwar nicht mehr so einfach im Glauben, aber sie sind noch nicht mehr so glücklich wie früher, als es noch einfach war, zu gehorchen und zu glauben. Was ist nun aber reifer Gehorsam? Ich denke, reifer Gehorsam ist gekennzeichnet durch Einsicht in Chancen und Notwendigkeiten. Reifer Gehorsam ist überprüfter Gehorsam. Er wächst aus einer bewussten Beziehung. Gehorcht in bewusster Wertschätzung und Anerkennung. Ich gebe dieser Autorität die Ehre, das Verfügungsrecht. Ich höre auf sie. Reifer Gehorsam unterscheidet sich vom Unreifen durch das Verhältnis, das er zur Autorität hat, der er gehorcht. Mein Verhältnis zu meinem Vater prägt natürlich automatisch auch meinen Gehorsam ihm gegenüber. Bei bewussten Gehorsamsverhältnissen gibt es natürlich auch Unterschiede. Eine Polizeistreife erwartet keinen persönlichen Gehorsam, sondern dass ich mich an die Verkehrsverordnung halte. Ein Polizeiauto taucht irgendwo auf. Was ist? Mein erster Blick geht auf Tacho, nicht? Klar. Der Vorgesetzte im Beruf lässt es meine Sorge sein, ob ich fleißig Punkte sammle in Flensburg oder nicht. Er erwartet, dass ich im Betrieb seine Anweisungen beachte. Viele Menschen haben zu Gott nun ein Gehorsamsverhältnis aufgebaut, wie gegenüber der Polizei, Gott der große Polizist, zugleich wie dem Arbeitgeber, dem Staat, gegenüber Vater und Mutter, gerade alles zusammen, Gott, die Summe aller Autoritäten. Und dieses Gottesverhältnis ist ein unreifes Gehorsamsverhältnis. Die Macht der Religionen beruht ja weitgehend auf solch einem unreifen Gehorsamsverhältnis. So bringen sie Menschen dazu, Dinge zu tun, die sie sonst niemals tun würden. Wisst ihr, ich erschrecke immer wieder darüber, dass autoritär geführte christliche Gruppen so viel Zulauf haben. Sie leben weitgehend davon, unreife Gehorsamsverhältnisse auszunutzen. Zum reifen, göttlichen Gehorsam gehört eine handlungsfähige und handlungswillige Person. Es hat keinen Sinn, einem Baby zu sagen, da hast du 10 Euro, geh schnell zu DM und kauf dir deine Pampers, nicht? Es hat auch keinen Sinn, einem 90-Jährigen zu befehlen, los, bereite dich mal auf die Weltmeisterschaft im Stabhochsprungen vor. Wird nicht gelingen. Oder einem Maler, der gerade dabei ist, im Krankenhaus die Flure zu renovieren, zu sagen, du, wir haben Engpass im OP, unterbrich mal hier, schneid mal schnell den Blinddarm da raus. Nicht? Das geht nicht. Ich muss fähig sein, Gehorsam zu leisten. Gehorsam zu erwarten, wo ich ihn nicht bringen kann, ist sinnlos. Und wenn jemand dann noch Druck ausübt, ist es geradezu gemein und ungöttlich. Es ist absurd zu glauben, Gott würde von uns Gehorsam erwarten in Bereichen, wo wir ihn nicht bringen können. Gott erwartet gar keine unmöglichen Kraftakte von uns. Was manche so als Glaubensgehorsam hochstilisieren, ist schlicht Unsinn. Der Gehorsam muss im Bereich meiner Möglichkeiten, meiner Gaben und Kenntnisse liegen. Wir wissen ja, unsere Persönlichkeit kommt nicht fertig zur Welt. Sie wird gebildet, geprägt im Laufe der Kindheit, der Jugend. Ja, und wenn es gut geht und wir offen sind, bis zum Tod. Unsere Möglichkeiten ändern sich im Laufe unseres Lebens ständig. Bei nichtchristlichen Religionen ist das einfach. Was weitgehend gibt es da eine Autorität, die gibt Weisung. Und der Mensch hat zu gehorchen. Basta. Ganz anders ist es im Christentum. Jesus tritt zu uns in eine Beziehung. Und in dieser Beziehung wird unsere Persönlichkeit gefördert. Jesus geht mit uns einen Weg. Er anerkennt die Umstände, in denen wir leben. Wir leben in Abhängigkeitsverhältnissen vielfältiger Art. Jesus bezeichnet das mit dem Wort Sklave, Knecht. Wir sind begrenzt in unserer Person und wir haben weithin ein unreifes Verhältnis zum Gehorsam. Natürlich sagen wir einem Kind, das darfst du nicht, wenn es sich aus dem Fenster beugt oder sonst in Gefahr ist. Oft genug können wir Unglück nicht verhindern. Das Kind versucht, das Gebot zu überschreiten. Es will erfahren, ob das zu Recht verboten wird. Und das kann tragisch ausgehen. Da werden Grenzen überschritten, wo Fähigkeit, Einsicht und Können einfach noch nicht da sind. Es gibt Situationen, da bedeutet Gehorsam, du wirst leben, und Ungehorsam, du wirst sterben. Aber kein Mensch kann auf Dauer aus Angst im Leben sich behaupten. Darum muss unser Erziehungsziel sein, Einsicht zu wecken. Ich habe unseren Kindern nie unbegründeten Gehorsam zugemutet. Wir haben als Eltern immer versucht, so weit möglich Anweisungen zu begründen, zu erklären und sind gut damit gefahren. Auch ich kenne von meinen Eltern das nicht anders. Du machst das, basta. So was gab es bei uns eigentlich nicht. Um frei leben zu können, brauchen wir ein einsichtiges Herz und ein reifes Verhältnis zum Gehorsam. Darum erzieht uns Jesus auch nicht einfach für den Himmel, für das Leben in der Gemeinde oder für so ein religiöses Gottesverhältnis. Nein, sein Wort hilft uns zu wirklichem, echtem Leben in allen Bereichen. Er führt uns ein in die Notwendigkeit des Gehorsams. Zweitens zeigt er, dass das christliche Gottesverhältnis von einem reifen Gehorsam geprägt werden soll. Und drittens fordert er durch persönliche Beziehung zu uns und seine Lebenshingabe an uns eine handlungsfähige Persönlichkeit. Und in all dem wünscht er uns vollkommene Lebensfreude. In unserem Predigttext klingt das so. Das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Jesus geht also mit uns einen Weg. Er baut ein Freundschaftsverhältnis auf. Darum ist Christentum im Gegensatz zur landläufigen Meinung wirklich auch echte Befreiung. Dieses neue Verhältnis beschreibt Jesus so. Ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Er will es ja auch nicht wissen. Ist ja einfacher, man bekommt gesagt, was man tun soll. Der Chef hat es gesagt, also wird es gemacht, egal was dabei rauskommt. Seine Sache. Ein Freund ist informiert. Jesus sagt, ich habe euch alles kundgetan, anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Freundschaft ist ein wissendes, ein einsichtiges, ein informiertes Verhältnis, eine Beziehung, die Einblick gibt in innere Zusammenhänge. Was hat Jesus von seinem Vater gehört? Was war das Entscheidende? Was hören wir eigentlich, wenn wir Gott hören? Was klingt an, wenn wir das Wort Glauben hören? Ich muss glauben. Jesus hat gehört, Gott ist Liebe. Das hat er uns überbracht. Wir sind geliebte, informierte Freunde. Das Liebesgebot ist ja nun wirklich nicht neu. Aber dass da einer sagt, liebt, wie ich euch geliebt habe, das ist schon was anderes. Menschen das Gebot zu geben, ihr sollt lieben, ohne sie hineinzunehmen in ein liebendes Verhältnis, das finde ich als brutal. Freundschaft kann ja auch nicht heißen, ich bin so, nimm mich gefälligst so, wie ich bin. Freundschaft würde doch heißen, siehst du, darum bin ich so, darum handle ich so, deshalb mache ich dies oder jenes. Das ist Freundschaft, wahres Verstehen. Das Besondere an Jesus war, dass er das Warum und das Woher mitteilte, dass er Rechenschaft gab über seine Beweggründe. Freundschaft ist eine sich hingebende Beziehung. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das Wort bekommt dann einen ganz anderen Klang. Hier geht es doch gar nicht um müssen. Hier geht es um wollen. Wer erfahren hat, was Liebe ist und geliebt wird, der will doch selbst auch lieben. Darin liegt doch die Freude des Lebens, dass ein Mensch das tun kann, wozu er sich in seinem Innersten entschlossen hat. Darin liegt die Qual des Lebens, dass ein Mensch das, was er tun will, nicht oder eben nur begrenzt tun kann. Und darin liegt doch auch die Erlösung von Jesus Christus. Er lädt uns ein in ein Verhältnis der Freundschaft. In dieser Freundschaft wird unsere Persönlichkeit handlungsfähiger. Wachsen und reifen wird auch ein einsichtiger Gehorsam. Und Freude ist der Lohn. Ich möchte noch mal einige Merkmale aufzählen, die reifen Gehorsam auszeichnen. Vielleicht ist es ja hilfreich, wenn man das so ein bisschen im Kopf hat. Also, was gehört zum reifen Gehorsam? Das Erste. Reifer Gehorsam setzt eine Autorität voraus, die wir anerkennen. Ohne Autorität keinen Gehorsam. Jesus hat uns in einzigartiger Weise Gott als Autorität bekannt gemacht, die uns unendlich liebt. Wenn wir Gott gehorchen, ist dieser Gehorsam gekennzeichnet durch das Wissen um diese Liebe, durch Einsicht in Chancen und Notwendigkeiten, die die Nachfolge bietet. Es geht hier also um einen überprüften Gehorsam, der in bewusster Wertschätzung und Anerkennung wächst. Ich will auf diesen Herrn hören. Ich gebe ihm die Ehre. Das Zweite, zum Gehorsam gehört, dass die Autorität uns ihren Willen zeigt. Wäre Gott ein schweigender Gott, könnten wir ihn still verehren, aber wir könnten ihm nicht gehorchen. Die Bibel macht deutlich und die Erfahrung lehrt, Gott redet. Aber was tun, wenn uns dann Angst überkommt, wenn wir Angst kriegen vor dem Gehorsam? Es kommt ja sehr darauf an, dass ich weiß, wem ich, warum, auf welche Weise gehorche. Nicht blindlings tue, was befohlen wird. Es gab mal eine Zeit, wo im Zeichen einer antiautoritären Erziehung alles, was sich mit Unterordnung in Zusammenhang bringen ließ, abgelehnt wurde. Gehorsam galt quasi als faschistischer Begriff. Das hat sich inzwischen etwas abgemildert. Als Christen kommen wir um dieses Wort bzw. die Sache nicht rum. Gott möchte schon, dass sein Wille vollzogen wird. Und nun gibt es Leute, die sagen, ich weiß ja nicht, worauf ich mich einlasse, wenn ich mich Gott übergebe. Vielleicht verlangt ja dieser Gott Unmögliches, gönnt mir keine Freude. Ich könnte diese Angst durchaus verstehen. Je weniger wir Gott kennen, umso mehr teilen wir diese Angst. Darum ist es notwendig, dass wir uns mit Jesus, mit dem Wesen Gottes befassen, wie es uns die Bibel, vor allem das Neue Testament, zeichnet und das in uns einlassen. Außerdem gebe ich gerne den Rat, mal Christen zu befragen, die schon länger mit Gott leben. Sag mal, hast du das Gefühl, dass dich dieser Gott knechtet, dass er dich manipuliert, dass er dir die Freude des Lebens nimmt? Wenn der Christ, den du vor die Flinte bekommst, psychisch gesund und einigermaßen normal ist, wird er sagen, nein, so ist Gott nicht. So mag vielleicht dein Vater gewesen sein. So mag vielleicht deine Mutter sich verhalten haben. Gott, der ist nicht so. Der Vater von Jesus Christus ist kein Gott, vor dem wir Angst haben müssen. Je mehr wir ihn kennenlernen, umso mehr verstehen wir, dass wir eher uns zu fürchten haben, unsere Abgründe, als ihn, den Gott der Liebe. Das nächste, Gehorsam gegen Gott steht natürlich nicht am Anfang. Am Anfang steht die Erfahrung der gnädigen Nähe Gottes. Wir sind doch nicht gehorsam, um Gott gnädig zu stimmen. Er ist uns doch bereits gnädig. Wir sind doch nicht gehorsam, um uns für Gott annehmbar zu machen. Wir sind doch angenommen durch Jesus. Wir sind doch nicht gehorsam, um Gott auf unsere Seite zu ziehen. Er steht doch bereits auf unserer Seite. Wisst ihr, Gehorsam ist immer Antwort, ist immer Reaktion auf die Gnade. Wir bringen uns nicht durch Gehorsam in Gottes Nähe. Wir reagieren auf die Nähe Gottes. Und ich denke, das zu wissen, ist sehr, sehr befreiend. Gott liebt uns, was immer wir anstellen. Natürlich können wir uns aus seiner Liebe entfernen, okay. Aber das ist dann schließlich unsere Entscheidung. Gott liebt uns auch, wenn wir ungehorsam sind. Er lädt uns ein, gehorsam zu sein. Aber er setzt uns nicht unter Druck. Und das fünfte, Gehorsam ist etwas sehr Persönliches. Wir haben es nicht zu tun mit einem Gesetzbuch voller Anweisungen. Die Pharisäer zur Zeit Jesu, die hatten ein Geflecht von Hunderten von Geboten und Verboten. Und es war ungeheuer anstrengend, immer auf der Hut zu sein, ja kein Gebot zu übertreten. Aber so ist Jesus nicht. Gehorsam heißt für Christen, ein persönliches Verhältnis haben zu Christus. Das Wort unseres Herrn hören und ihm folgen. Und das ist immer ein persönliches Wort. Er sagt es mir persönlich, was zu tun ist. Gut, er sagt es häufig durch die Bibel, mit Hilfe der Bibel, okay. Er sagt es durch die Gemeinde, mit Hilfe der Gemeinde, gut. Er sagt es durch Mitchristen, durch Hilfe, mit Hilfe von Mitchristen. Aber er sagt es persönlich. Die Frage ist nur, bin ich auf Hören ausgerichtet? Höre ich, was Gott mir persönlich sagt? Natürlich können wir unseren Umgang mit Gott darauf beschränken, ihm alle unsere Probleme mitzuteilen, die Wehwehchen vorzuführen. Motto, er muss doch endlich wissen, was mich alles so bedrückt. Klar, wir können auch Gott bitten, etwas für uns zu tun, das ist ja auch wichtig. Aber viel entscheidender ist, dass wir offen sind, Gott zu uns reden zu lassen, damit ich erfahre, was er mir zu sagen hat. Hast du schon mal in deinem Leben wirklich persönliche Führung Gottes erlebt? So, dass du den inneren Eindruck hattest, das ist jetzt genau zu tun. Und dass du dann auch dem nachgegangen bist? Ich habe das mit 18 Jahren zum ersten Mal gehört, dass es so etwas gibt. Heute könnte ich mir ein Leben ohne persönliche Führungen wirklich nicht mehr vorstellen. Ich würde gar nicht den Mut haben, wichtige Entscheidungen zu treffen, ohne auf Gott gehört zu haben. Und das Sechste, kann durchaus sein, dass da Selbstüberwindung nötig ist. Es gibt so einen Psycho-Slang, ich mag ihn nicht besonders. Weißt du, ich bin dazu nicht motiviert. Ich habe null Bock. Manchmal sagen die Leute, ich müsste mich ja dazu zwingen, soll Glaube Zwang sein? Ich warte, bis mir die Sache Spaß macht. In Klammern, und lass alles so, wie es ist. Kennt ihr das? Es liegt ganz gewiss nicht bloß an meinem Alter, dass ich vor solch einer Sprache geradezu einen Horror habe. Ich glaube nämlich, dass sie uns kaputt macht. Das bedeutet doch, ich tue nur das, was mir Spaß macht. Aber wo steht eigentlich geschrieben, dass Freundschaft nichts kostet? Dass alles immer sofort Freude macht? Dass man sich immer sofort motiviert fühlt? Wo steht das geschrieben? Dutzende von Entscheidungen muss der Christ treffen, wo er sagt, eigentlich passt mir das im Moment nicht. Eigentlich habe ich jetzt keinen Spaß dran. Ich fühle mich zu müde, fühle mich der Sache nicht gewachsen. Aber ich tue es. Gott will das von mir. Ich meine das gar nicht hart, aber ich glaube schon, dass es hier Leute gibt, die geistlich wachsen wollen. Und wer wachsen will, muss lernen, Nein zu sagen zur Lustlosigkeit, auch zur Bequemlichkeit oder zu Starrsinn. Er muss lernen zu sagen, ich tue das jetzt, auch wenn es mir im Augenblick nicht leicht fällt. Und wisst ihr, das Schöne dabei ist, dabei erstarkt dein Glaube. Es ist ähnlich wie ein Muskel, der wächst, nicht indem du dich bequem in den Sessel flößt und du dir die Sportschau abends reinziehst. Da wächst kein Muskel. Das passiert dann, wenn ich selber Sport treibe. Das ist mitunter mit Schweiß, Anstrengungen, auch mit unguten Gefühlen verbunden. Wenn meine Frau und ich in die Muckibude gehen, wir versuchen das so einmal in der Woche, meistens gucken wir uns vorher an, haben wir Lust? Nee, gehen wir? Ja. Aber wenn wir rauskommen, dann geht es uns schon ein bisschen besser. Der Glaube wächst, indem wir einen Sieg und wieder einen Sieg über uns selbst erkämpfen und lernen, genau, schnell und präzise zu gehorchen. Und das Siebte, wer gehorsam ist, wird von Gott gebraucht. Ich möchte euch nun eine Vision von eurem Leben geben. Wisst ihr, es gibt nichts Großartigeres als das Empfinden, Gott setzt mich ein. Viele Christen leiden unter einem sehr engen geistlichen Horizont. Sie sind so weit Christ, bis ihre Bedürfnisse befriedigt sind, auch die geistlichen. Aber das ist viel zu wenig. Der weite Horizont heißt, Herr, hier bin ich. Was hast du für mich zu tun? Und dann setzt Gott uns ein. Es ist völlig egal, wie alt du bist. Man kann mit 14 einen großartigen Dienst für Gott tun. Man kann mit 84 einen fantastischen Dienst für Gott tun. Und dazwischen ist ja viel Spielraum. Die Frage ist immer nur, bin ich verfügbar? Dass wir loskommen von dieser Vorstellung, Gott ist dazu da, damit ich Freude habe, damit es mir gut geht. Und hineinwachsen in das Bild, ich bin dazu da, um Gott Freude zu machen. Merkt ihr den Unterschied? Nun, ich sage gar nicht, dass das in 3 Tagen kommt. Aber es wäre mein Wunsch, dass hier und anderswo Menschen lernen, die Freude, für Gott von Nutzen zu sein, ist viel, viel größer als der Spaß, den wir haben, wenn wir uns so ein bisschen in der Sonne Gottes räkeln. Und das Letzte. Wer gehorsam ist, bereitet sich jetzt schon vor auf eine kommende Zeit, wo die Bitte des Vaterunser in Erfüllung geht. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Sie wird kommen. Dann sind wir bereit, die Herrschaft Gottes zu vollziehen, wenn wir es hier gelernt haben. Ich möchte euch herausfordern, Nein zu sagen zu einem Christsein, das sich im Selbstgenuss erschöpft. Ich möchte einige herausfordern zu erneuten Hingabe, bei der unser Leben für Gott da ist und nicht für uns. Nebenbei, einige Problemchen, die wir so haben, lösen sich dabei ganz unter der Hand von selbst. Ich glaube, dass keine Frage so wichtig ist wie diese. Ist das Volk Gottes bereit, ein gehorsames Volk zu sein? Ein Volk, durch das Gott wirken kann. Nicht Aktivität ist gefragt. Es gilt nicht, etwas zu unternehmen. Es geschieht viel in unseren Gemeinden, Land auf, Land ab. Oftmals geschieht viel zu viel. Gehorsam ist gefragt. Kann sein, dass wir 7 Aktivitäten aufgeben müssen, damit eine wirklich geschieht. Nein zu sagen zu Dingen, die nach echter Prüfung vor Gott jetzt einfach nicht dran sind. Bist du bereit zu sagen, Herr, ich will hören, was du sagst. Dir gehört mein Wille, meine Zeit, meine Kraft. Bist du bereit dazu?